Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Am letzten Mittwoch wurde Peter Steutner und sein schwedischer Kollege Ali Garavi, die beiden wurden aus türkischer U-Haft entlassen. Zwei Mitarbeiter von Amnesty International sitzen 3 Monate im Gefängnis. Es kommt zur Verhandlung. Es drohen 10 Jahre Haft wegen Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen. So übersetzt Erdogan, engagiert für Menschenrechte. Man befürchtet das Schlimmste für die Leute. Und dann heißt es am Donnerstagmorgen, zumindest für mich war das überraschend, im Radio plötzlich Freilassung. Die zwei sind frei. Die fliegen nach Hause. Wow, dieses Gefühl. Wenn eine Geschichte, die böse hätte enden können, plötzlich für dich gut ausgeht. Zumindest für die beiden hier. Vielleicht habt ihr es gesehen, wie Steutner die Stimme bricht, als er im, ich glaube, Frankfurt oder jedenfalls in Deutschland am Flughafen ankommt und Danke sagt bei den Leuten, die sie unterstützt haben. Dieses Gefühl, wenn sich eine Katastrophe für dich anbahnt und dann kommt es anders. Dieses Gefühl, wenn eine schwere Zeit in deinem Leben endlich vorbei ist. Endlich vorbei, wirklich vorbei. Die Welt wird wieder bunt, dein Gesicht lächelt wieder, dein Gang wird wieder federnd. Und du suchst eine Flasche Sekt in deinem Haus und verzweifelt nach Freunden, die sie mit dir aufmachen. Denn diese Zeit ist vorbei und eine ganz andere bricht an. Dieses Gefühl, nach einer Krankheitszeit zum Beispiel, dieses Gefühl, wenn du eine Diagnose befürchtet hast, aber dann holt dich das Wort gutartig zurück in ein gutartiges Leben. Oder nach einer Prüfungszeit, wo Durchfallen nicht nur eine Option, sondern eigentlich die wahrscheinlichste Option war, aber es kam nicht so. Oder nach Jahren des Alleinseins eine neue Liebe, nach der Suche eine Wohnung, nach der Suche ein Job, nach dem Konflikt endlich eine Klärung, nach dem Albtraum endlich aufwachen. Dieses Gefühl. Würde man das Gefühl musikalisch beschreiben, könnte man es vielleicht mit einem Lied von Captain Peng tun. Das heißt, der Anfang ist nah. Jetzt ist Captain Peng so ein Typ, also seine Texte lassen viel Raum zur Interpretation. Vielleicht meint er das Ganze auch einfach nur ironisch. Aber dieses Lied ist eine Begrüßung des Lebens. Er sagt in diesem Lied, hallo, zu all den Dingen in unserem Leben, auch dem Leben in all seinen Facetten. Ich lese mal. Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Individuum, hallo Gemeinde. Hallo Wölfe, hallo Schweine, hallo Fink, hallo Star, hallo Meise, hallo Bäume, hallo Fluss, hallo Hypophyse, hallo Hypothalamus, hallo Dunkelheit und hallo Licht, hallo du, hallo er, hallo ich. Hallo Luft, hallo alle Dinge mit Streifen, hallo alle Dinge, die sich als andere Dinge verkleiden. Alle Dinge, die fühlen, alle, die denken, alle, die schreiben, alle, die wühlen, lenken, schweben, leiden und alle Dinge, die schweigen. Alle Dinge, die schreien und andere Dinge zerfleischen. Hallo alle, die sich vor anderen Dingen verneigen. Hallo alle Dinge, die gleiten und andere Dinge zerreißen, andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten. Hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind. Alle, die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind. Hallo Moleküle und hallo Quanten und alles, was es gibt, rufe ich auf, mit mir zu tanzen. Das war die erste Strophe. Und der Schluss geht so. Der Traum ist echt. Die Mythen wahr. Das Ende stirbt. Der Anfang ist nah. Der Anfang ist nah. Also dieses Leben begrüßen Gefühl, weil es nicht das Ende ist, sondern ein Anfang anfängt. Dieses Gefühl bildet den Anfang oder sogar dieses Fundament, die Grundlage dieses Textes, den ihr gleich sehen werdet. Noch nicht, gleich. Und in den wir einsteigen. Ich hoffe, ihr habt dieses Gefühl jetzt so ein bisschen parat, dieses Hallo-Leben-Gefühl. Der Text steht in Genesis, also 1. Mose 18 bis 22. Wir haben den, wie gesagt, nicht rausgesucht, sondern der kommt uns über die Perikopenordnung der evangelischen Kirche jetzt praktisch so um die Ecke entgegengeschlendert. Und du begegnest diesem Text unvermittelt. Schau mal, ob ihr euch was zu sagen habt, du und dieser Text. Hier ist er, lies ihn einfach durch. Wie letztes Mal habt ihr ein paar Minuten Zeit, euch selber darüber Gedanken zu machen, bevor ich dann meine Gedanken dazu sage. Und diesen Zettel könnt ihr dazu nutzen, indem ihr oben, wenn ihr mögt, die Bibelstelle reinschreibt. Genesis 8, 18 bis 22. Und dann Daumen nach oben, wenn dir etwas in diesem Text einfach dich positiv anspricht. Daumen nach unten, wenn du mit etwas in diesem Text richtig nicht einverstanden bist. Und bei Fragezeichen, wenn du eine Frage hast zu diesem Text, denn ganz am Ende der Predigt, diesmal werden wir die Zeit uns auch nehmen, kannst du diese Frage stellen und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Letzte Zeile noch freilassen. Also 1-2 Minuten mal selber über diesen Text Gedanken machen. Ich hoffe, ihr könnt. Kann man den hinten lesen, die Frage wieder? Nein, dann lese ich ihn vor. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Okay, relativ ungewöhnlich wahrscheinlich, in einem Gottesdienst sich einfach mal eine Minute oder anderthalb waren das jetzt, ganz für sich mit einem Text beschäftigen. Ich nehme an, dass die Geschichte von Arche Noah so gut wie jeder kennt. Die ist so ein bisschen wie Kulturgut geworden. Kinder bekommen die als Spielzeug geschenkt, unsere auch damals, weil es ja auch schön mit den Tieren und so. Soziale Einrichtungen werden nach ihr benannt. Und wenn jemand sprichwörtlich das Wasser bis zum Hals steht, dann ist die Arche oder eine Arche ein Synonym für diese Rettungsinsel, für den Zufluchtsort. Und da sitzen wir dann alle in einem Boot. Kulturgut. Nicht nur heute, sondern schon seit Tausenden von Jahren Kulturgut. Diese Geschichte von einer Flut, oder sagen wir mal, eine ähnliche Geschichten von einer Flut, die alles vernichtet, aber in der ein paar wenige gerettet werden in einer Art Rettungskapsel und die dann die Grundlage für neues Leben bilden. Diese Geschichte, solche Geschichten sind tatsächlich in unglaublich vielen Kulturen und Religionen und Mythen und so verbreitet. Die sind immer ein bisschen verschieden, aber das Motiv Flut, Katastrophe, alle gehen unter, ein paar wenige nicht, durch irgendein Rettungsmittel, was sie da sich bauen, das Motiv ist immer das gleiche. Warum ist das so? Warum ist das so verbreitet? Der Mensch, egal welcher Mensch, du, ich oder der Neandertaler, egal zu welcher Zeit, erlebt sein Dasein als gefährdet. Jedenfalls, wenn er alt genug ist, das zu begreifen, wie diese Welt so läuft, dann erlebt er sein Dasein als bedroht. Dieses Leben ist zerbrechlich. Und eine Flut, die alles vernichtet, scheint so ein Urbild zu sein für das, was so über uns kommen kann. Wenn wir gegen etwas nichts machen können, nichts machen konnten, dann sagen wir, es kam über mich wie eine Flut. Das hat mich weggespült. Krieg, Krankheit, Konkurs. Umsturz, Unfall, Ungemach, Epidemie, Erdbeben, Eskalation, Gewalt, Gemeinheit, Gegenwind. Es kam über mich wie eine Flut. Alles, was uns treffen kann, was jeden treffen kann. Dagegen nützt eine Versicherung nichts, Vorbereitung auch nichts, Vorsicht ein bisschen. Die Erfahrung, dass das Leben auf wackeligen Beinen steht, das scheint uns Menschen gemeinsam zu sein, wie eine Urerfahrung. Deswegen teilt die Menschheit diese Geschichte. Was sie aber auch zu teilen scheint, ist die Erfahrung, dass man gerettet werden kann. Einige werden in all diesen verschiedenen Flutgeschichten immer bewahrt. In Genesis 8, Noah, seine Familie und ein Doppelexemplar von jedem Tier. Und an der Stelle, wo diese Bewahrung geschehen ist, setzt unser Text ein. Wir sind also am Ende der Flutgeschichte, der zu einem Anfang einer neuen Geschichte dann werden wird. So. Die Flut ebbt also ab, das Schiff setzt auf diesem Berg auf, die Elemente ziehen sich zurück, das Wasser geht dir nur noch bis zur Brust, dann bis zum Bauchnabel, dann bis zum Knie, Knöchel und dann ist es weg. Die Katastrophe vorbei oder die Bedrohung. Die Überlebenden verlassen hier die Rettungsinsel wie so eine Prozession. Die gingen aus ihrer Arche ein, jedes mit seinesgleichen so. Und die werden nie zurückkommen an diesen Ort. Den Flughafen in Istanbul, da werden die nie zurückgehen, sag ich jetzt mal. Ja? Oder die Klinik, die du verlässt, da zieht dich nichts zurück. Die Firma, in der du gemobbt wurdest, du verlässt das, du hast überlebt und du gehst jetzt einen neuen Weg. Der Anfang ist nah. Ich finde das eine schöne Wortschöpfung. Der Anfang ist nah. Was tut Noah und was können wir von ihm lernen, wenn bei uns der Anfang nah ist? Der baut einen Altar und bringt Gott ein Brandopfer. Man kann sich schon fragen, warum macht er das jetzt da? Einer schreibt, ich habe so verschiedene Kommentare gelesen, ne? Einer beschreibt, weil er Gott endgültig besänftigen will. Ja, also die Rettung ist jetzt passiert, aber der will die quasi sichern. Der ist sich seines Glücks nicht so ganz, er denkt, ich muss noch mal ein bisschen nachschieben. Das ist ja manchmal so, dass wir tatsächlich nach so einer Erfahrung die Sorge haben, die nächste Katastrophe könnte gleich hinter der Ecke auf uns lauern. Und dann haben wir vielleicht nicht so viel Glück. Ja, also sozusagen der opfert, damit Gott nicht rückfällig wird. Damit der es nicht sich noch anders überlegt. So hat einer gemeint. Oder will Noah hier Gott endgültig mit sich versöhnen? Opfert er sozusagen ein Versöhnungsopfer? Ja, bitte um Vergebung. Man kann sich in der Geschichte dann fragen, ja, wofür jetzt genau? Will er um Hilfe für die Zukunft bitten? Jetzt liegt da der neue Weg vor ihm und jetzt ist das so ein Ritual Warum macht er das? Ich behaupte, dieser Altar steht für das Gesündeste, was Menschen tun können, wenn sie Bewahrung in einer bedrohlichen Welt erleben. Wenn eine schlimme Geschichte gut ausging, sie sagen Danke. Noah sagt Danke. Der sagt nicht einfach nur Danke, der begeht dieses Danke, der zelebriert es. Er gießt dieses Hallo-Welt-Gefühl in eine Form und dankt Gott. Ich war auf einem Fest, einer Feier, die Eltern ausrichteten, weil ihr kleiner Sohn einen schlimmen Unfall überlebt hat. Sowas. Nicht nur Danke, nochmal gut gegangen, sondern diesem Dank eine Form geben. Wir sollten das öfter tun, unsere Dankgefühle in Form gießen, gegen das Vergessen. Gegen das einfach weitermachen. Die Freude, sozusagen die Freude über das neue Leben vor dem Staub bewahren, den der Alltag da wieder drüber legen wird. So ein bisschen bewahren. Also Noah schickt diesen Dank nach oben und er tut ja interessanterweise etwas Seltsames. Er nimmt von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opfert Brandopfer. Also der Opfertiere, die gerade gerettet wurden. Das ist ein mittelschlauer Plan. Man denkt, hättest du wenigstens die Wespen genommen und nicht die Einhörner. Solche Fragen an diese Geschichte sind so übrigens total dämlich. Also diese Geschichte, so darf man an so eine Geschichte nicht reingehen mit solchen Fragen, wie jetzt. Was diese Geschichte sagen will, er opfert von dem, was wirklich wertvoll ist. Also gerettet werden scheint großzügig zu machen. Überleben, durchkommen, bestehen, gesund werden, macht unvernünftig, großzügig. Das Wertvollste opfert er, reine Tiere, im kultischen Sinn reine Tiere. Die werden Gott geschenkt und die sind dann weg. Der wird verschwenderisch, weil er begriffen hat, in welcher Lage er eben gerade noch steckte. Also sein Hallo-Welt-Gefühl fließt in diesen Dank und echter Dank kostet was, aber das ist dir dann gerade mal egal. Also es ist sogar oft so, dass diese Freude größer wird, wenn wir sie irgendwie zu einer Freude für andere machen können. Du willst dann fast was verschenken, etwas zurückgeben. So, eine erste Frage, worüber du dir Gedanken machen kannst. Wenn diese Geschichte Urbilder unseres Daseins zeichnen, die sogar nicht nur wir, sondern die andere Völker, andere Religionen so auch empfinden, wenn das so ist, sind wir dann Menschen, deren Leben gerettet wurde? Sind wir Menschen, deren Leben gerettet wurde? Sind wir Menschen, deren Leben man retten muss? Sind wir Menschen, deren Leben man immer wieder retten muss? Würde diese Geschichte ja eigentlich sagen, wenn so menschliche Grunderfahrung ist. Stimmt das für so Leute, dass wir, wie uns, die wir gerettet, müssen wir gerettet werden, die wir hier nicht im Erdbebengebiet leben, auch weit genug weg von der Küste, kein Vulkan in Würzburg, wir haben Fahrradhelme, Bioläden, Demokratie, muss man uns retten? Es ist eine Grundaussage der Bibel über den Menschen. Der Mensch sei einer, der gerettet werden muss, sagt sie. Die ganze Bibel erzählt dann diese Rettungsgeschichte, das Herausholen des Menschen aus dem Unheil zum Heil, aus der Dunkelheit ins Licht, aus dem Tod ins Leben. Die Bibel sagt sozusagen, ich und du, so stark wir vielleicht dastehen und so gut, wir sind erlösungsbedürftig. Das wäre ein anderes Wort für, man muss gerettet werden. Stimmt das? So, theologisch gesprochen kann ich das für dich und für mich mit einem Ja beantworten. Aus Erfahrung gesprochen kann ich das eigentlich nur für mich mit einem Ja beantworten, weil ich kann nicht für dich sprechen, was deine Erfahrung angeht. Aber mich muss man retten vor der Angst vor der Endlichkeit. Mich muss man erlösen vom Druck, bedeutsam zu sein. Mich muss man retten vor dem Potenzial, mit Worten Schaden anzurichten, vor meinem Potenzial. Mich muss man erlösen vor der Sorge zu versagen. Mich muss man retten vor dem Urteil, viel Gutes aus Gleichgültigkeit nicht gemacht zu haben. Mich muss man erlösen von der Sucht, anerkannt zu sein. Wovor muss man dich retten? Manche muss man retten vor den Schatten ihrer Vergangenheit. Das empfinde ich für mich nicht so sehr so. Manche muss man erlösen von dem Hass auf sich selbst. Manche muss man retten aus den Gefängnissen, aus tatsächlichen Gefängnissen, in denen sie zu Unrecht sitzen. Manche muss man erlösen von Familien, in die sie reingeboren werden und die ihnen im Prinzip nie die Chance lassen, freundliche Menschen zu werden. Und manchmal werden sie es doch. Und es ist wie, wenn jemand sie gerettet hätte. So, Leute, die in Kirchen gehen und an Gott glauben, die sagen das manchmal so mit dieser Rettung. Die Begegnung mit Gottes Liebe, die hat mich erlöst. Der Glaube an Jesus Christus, der hat mich gerettet. Und das tut er, wenn sie ein bisschen reflektiert sind, dann würden sie sagen, das tut er jeden Tag. Das brauche ich jeden Tag. Und sie beschreiben dieses Gefühl, besonders dieser ersten Gottesbegegnung, als so ein Gefühl, endlich wieder Hallo zum Leben sagen zu können. Frei, erleichtert, hoffnungsfroh. Wir haben vor einiger Zeit versucht zu sagen, worum es eigentlich City Church im Kern geht. Wir haben uns da Gedanken gemacht und haben es dann so formuliert. Warum gibt's uns? Warum soll es uns geben? Was wollen wir eigentlich? Wir wollen Menschen in Kontakt mit dem liebenden Gott bringen, damit sich die Welt verändert. Das ist es im Kern. Weil wir glauben, dass Welt und Menschen und wir selbst erlösungsbedürftig sind. So, das mal zu erkennen, ich bin erlösungsbedürftig, rettungsbedürftig, ist nicht der Anfang vom Ende, sondern ist der Anfang vom Anfang. Okay, jetzt geht's hier weiter. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Trichten und Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Gott hat natürlich keine Nase, in die Rauch aufsteigt, ne? Das ist ein anthropomorphes Bild, also man redet in menschlichen Bildern von Gott. Anthropomorphes Bild für Gottes Zuwendung zu einem Menschen, der sich ihm zuwendet. Also eine Rede in menschlichen Bildern von Gott, der sich dem zuneigt, der sich ihm zuneigt. Das ist sozusagen im Bild gesprochen wie, da grillt jemand in der Nachbarschaft und du riechst es und du hast gerade Lust, rüber zu gehen. So dieses Angezogenwerden. Und jetzt kommt was Seltsames. Gott scheint sich durch die Geschichte der Katastrophe verändert zu haben. Ne? Am Anfang der Geschichte lautet es noch so, das ist, glaube ich, Kapitel 6 oder wo die Flutgeschichte beginnt. Als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten, da steht es auch, alles Dichten und Trachten ihres Herzens böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also da reut ihn etwas, da hat er also seine Meinung schon mal geändert sozusagen. Blöde Erfindung dieser Mensch. Und jetzt dreht er sich wieder. Sowas mache ich nicht nochmal. Sowas mache ich nicht nochmal. Ich will vorsichtig sein, über Gottes Gedankenwelt hier zu spekulieren. Aber vielleicht kann man so sagen, zumindest kann man so sagen, dass der Mensch Gott manchmal so erlebt. Widersprüchlich. Nicht wankelmütig, ich meine mehr diese Erfahrung, dass sich der Mensch nicht sicher ist, ob Gott es nun gut mit ihm meint oder nicht. Das macht einen Teil der Unsicherheit in dieser Welt aus für Menschen. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, sind die Götter unsere Freunde oder unsere Feinde? Dass Gott hier ein Herz hat, das bewegt werden kann, das macht ihn, so empfinde ich, sympathisch. Dieser Gott wird bewegt in seinem Herzen. Er leidet zu Beginn der Geschichte an der Bosheit der Menschen und jetzt leidet er an seinem Urteil über den Menschen. Und er legt sich fest, das ist der Pointe dieser Geschichte, er legt sich fest und sagt, nie wieder Fluch. Nie wieder Fluch. Die Geschichte macht also eine Aussage über Gott, die der Widersprüchlichkeit, wie wir Gott vielleicht manchmal erleben, eine verlässliche Gotteserkenntnis gegenübersetzt. Die Geschichte endet nicht mal so, sondern sie endet mit nie wieder. Nicht mal für uns, mal gegen uns, sondern für uns. Nie wieder soll der Mensch sich dessen nicht sicher sein können. Nie wieder Fluch. Genau genommen steht hier im Text, dass es um den Erdboden geht, der nie wieder verflucht werden soll. Ich will die Erde nicht mehr verfluchen. Da steht ja gar nicht der Mensch, ne? Der Erdboden. Da steht Adama im Hebräischen. Und Adama ist der gute, fruchtbare, kultivierbare Boden. Also wenn wir da lesen Erde, dann denken wir eigentlich mehr an die Kugel da, ne? Eigentlich ist hier das Wort für der Erdboden, von dem du leben kannst. In der Wüste gibt es die Adama nicht. Das ist der gute Muttererde. Also nicht Muttererde, sondern die Muttererde. Da, wo du was reinpflanzen kannst. Und Adam, der Mensch, ne? Adam ist sozusagen der Erdling, der von dieser Erde lebt, der diese auch kultiviert, der von ihr lebt. Also Adama ist die Lebensgrundlage. Die Lebensgrundlage soll nicht mehr verflucht werden. Landwirte unter euch, die wissen noch, was guter Boden bedeuten kann fürs Leben. Wir anderen können in diese Adama reininterpretieren, was wir für Lebensgrundlage erachten. Und die will Gott nie wieder verfluchen. Das ist eigentlich, finde ich, eine unerhört, fast naiv positive Aussage auf die Frage, ob diese Welt eigentlich zum Untergang geweiht ist. Wenn man diese Frage hat, macht dieser Text eigentlich eine naiv positive Aussage, nie wieder Fluch. Und das steht ganz am Ende der jüdischen und christlichen Tradition der Heiligen Schriften. Finde ich schon bemerkenswert. Mag sein, dass der Mensch selbst in der Lage ist, diese Adama, diese Lebensgrundlage zugrunde zu richten, mag sein, dass der Mensch sich selbst zum Feind wird, aber von Gott her nie wieder Fluch. Muss man sich selbst mal so sagen, nie wieder Fluch, bei all den Ängsten, die wir so haben. Das macht jetzt die Welt nicht zum Schlaraffenland, ne? Aber sowas müssen wir mal hören, wenn uns Ängste umtreiben. Nie wieder Fluch. Und die Begründung ist geradezu neutestamentlich, reformatorisch, nachösterlich. Da steht denn, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Hier hättet ihr eigentlich stocken müssen beim Lesen, weil das eigentlich in sich erstmal keinen Sinn macht. Nie wieder Fluch, weil der Mensch ist ja so böse. Der Mensch denkt sich böse aus, dichten, böse Sachen aus, dichten. Der Mensch bringt durch seinen Willen Böses zustande, trachten. Darum nie wieder Fluch. Am Anfang der Story war genau das hier Begründung für diese Flut. Jetzt ist es Begründung für das Gegenteil. Da steht von Jugend auf. Der Mensch ist so. Der kann nicht anders. Das ist hier praktisch der Gedanke, ne? Gott fällt das seltsamerweise, es ist wieder jetzt anthropomorph geredet, dem fällt das seltsamerweise genau dann auf, als er den netten Noah da unten sein Freudenfeuerchen machen sieht. Da guckt er runter und denkt, das wird nichts. Der wird sich nicht ändern. Die werden sich nicht ändern. Die Geschichte wird sich wiederholen. Der Mensch ist so. Aber seine Gedanken sind hier, der Mensch muss nicht vernichtet werden wegen all seinem Bösen, sondern er muss gerettet werden wegen seiner Bosheit. Nie wieder Fluch. Um des Menschen willen, der böse ist. Gott entscheidet, das Böse zu tragen. Und das ganz zu Beginn seiner Geschichte mit dem Menschen. Ich finde das Spannende hier, dass das Evangelium ist, was wir sonst im Neuen Testament finden, finden wir hier. Jesus hat das ein bisschen in einer anderen Blickrichtung, aber so gesagt. Er hat gesagt, liebt eure Feinde, damit meint er jetzt die Menschen, und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also, weil Gott gesagt hat, nie wieder Fluch, tu du es nicht. Liebe deine Feinde, weil Gott das auch macht. Wenn ihr das Böse tragt, dann seid ihr quasi Verwandte Gottes. Wenn dich einer auf der rechte Backe schlägt, dann halt ihm die linke hin. Weil Gott hier sagt, ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was lebt, wie ich es getan habe. Deswegen halt du. Das ist Jesu Übertragung dieses Gedankens. Gott schlägt nicht mehr zurück. Gott wird nie mehr zurückschlagen, weil der Mensch böse ist. Weil das wird ihn nicht heilen. Das Zurückschlagen wird ihn nicht heilen. Nur unverdiente Güte kann das. Manchmal, sag ich jetzt mal. So, also ich finde komisch, dass man in diesem alten Text eigentlich indirekt das Kreuz wieder entdeckt, an dem Jesus starb, weil er Feindesliebe gepredigt hat und an dieser Feindesliebe seiner eigenen nämlich gestorben ist. Und er hängt an diesem Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein ähnlicher Gedanke wie, ich will die Erde, den Erdboden nie mehr verfluchen, weil sie so sind. So, der Schluss ist jetzt ein Versprechen, mit dem uns der Text sozusagen ins Rest unseres Lebens entlässt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich habe eben gesagt, eine Urerfahrung des Menschen ist, dass das Leben bedroht ist, dass es wackelig ist. Das Ende dieser Geschichte setzt dem eine Erfahrung entgegen. Diese bestehende Welt, in der du lebst, die ist eine bewahrte Welt, behauptet diese Story. Das sagt dir nicht die Erfahrung. Mir jedenfalls nicht. Meine Erfahrung sagt mir nicht, dass diese Welt eine bewahrte Welt ist. Außer vielleicht in den Momenten, wo ich jetzt halt gerade das erlebt habe, wow, es ist nochmal gut gegangen, ja? Dann denke ich das auch. Aber nur weil etwas nochmal gut gegangen ist, heißt, ändert das irgendwie nichts an der grundsätzlichen Unsicherheit, die mir morgen wieder begegnen kann. Und diese Lieder, das eine, was da dauernd im Radio kommt, es wird schon irgendwie weitergehen, irgendwie die Wolken werden weiterziehen oder so, ja? Also, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Im Prinzip das, nur ein bisschen modern vertont. Das sind ja nette Lieder, aber unsere Erfahrung mit dem Leben lehrt das eigentlich nicht. Die Erfahrung mit Gott lehrt es. Die Erfahrung des Menschen mit Gott lehrt es aber offensichtlich. Und diese Erfahrung fließt hier in diese Geschichte. Darum behauptet diese Flutgeschichte, die zum Kulturgut wurde, gegen unsere Urbilder vom Gefährdetsein, behauptet sie ein Urvertrauen, was man sich leisten kann. Dass diese Welt eine von Gott bewahrte ist, trotz aller Fluten. Und dieser Rhythmus, hier Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, dieser Rhythmus der Zeiten, die schwer sind und derer, die leicht werden. Der Zeiten, wo du säst, also wo du investierst und dich anstrengst und du siehst noch nicht, dass da irgendwas passiert und du brauchst Geduld und so. Und dann sind da wieder die Zeiten, wo dein Same doch aufgeht und du beschenkt wirst und den Ertrag feierst. Und die Zeiten, wo es kalt ist und die Sonne sich versteckt und die Zeiten, wo sie dich endlich wieder wärmt. Und die Zeiten, wo Winter ist und das Leben in der Natur sich zurückzieht und quasi stirbt. Und dann die Zeiten, wo es zurückkehrt und die Farben explodieren und Frühling ist. Die Zeiten, wo Nacht ist. Und du schlecht träumst und die Zeiten, wo morgen wird und es taghell ist und du über den Albtraum von gestern fast lächeln kannst. Dieser Rhythmus, so sagt Gott hier, der ist garantiert. Und zwar nicht, weil er in dieser Welt so drinsteckt und diese Welt so funktioniert, sondern weil er sie so bewahren will. Kann man sich darauf verlassen, ist ein Segen. Der Rhythmus, der sozusagen im Takt mit dem Atem Gottes schlägt, das war mein letzter Gedanke. Im zweiten Kapitel in 1. Mose 2, da heißt es, dass Gott seinen Atem dem Menschen einhaucht und dann wird er lebendig. Und hier könnte man jetzt vielleicht, das ist ja ein schönes Bild, ne? Es ist aber ein Bild, aber es ist ein schönes Bild. Jetzt könnte man vielleicht hier denken, Gott atmet ein und aus, so ein bisschen. Rhythmisch. Leben kommt, Leben geht. Leben kommt, Leben geht. Aber da drin kann man sich geborgen fühlen. Das sage nicht ich, denn dazu bin ich viel zu pessimistisch veranlagt. Das sagt dieser Text, der dir heute zufällig begegnete. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.